Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zu Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und heute sprechen wir über die Digitalisierung. Für das Gesundheitswesen ist Digitalisierung ja ein großes Zukunftsthema, immer auch verbunden mit Hoffnungen auf eine Entlastung bei den klinischen Abläufen und im Recruiting, aber auch mit Bedenken, zum Beispiel in Bezug auf den Datenschutz. Seit 2020 will die Bundesregierung mit dem Krankenhauszukunftsgesetz, kurz KHZG, dem Investitionsstau bei der Digitalisierung deutscher Krankenhäuser entgegenwirken und die Akteure im Gesundheitswesen besser vernetzen und hat dafür Fördermittel bereitgestellt. Trotzdem gibt es innerhalb Deutschlands noch große Unterschiede, wie stark die Digitalisierung in verschiedenen Kliniken angekommen ist. Das zeigt der Digitalradar Krankenhaus, in dem die digitale Reife von Krankenhäusern bundesweit systematisch, vergleichbar und faktenbasiert untersucht wird. Besonders gut hat hier unter anderem die Diako Nordfriesland abgeschnitten. Aber wie wird die digitale Transformation dort umgesetzt und was genau wird schon digital gelöst, um ganz konkret Mitarbeitende zu entlasten? Und ist es überhaupt eine Entlastung oder bringt die Digitalisierung ganz neue Herausforderungen mit sich? Darüber sprechen in dieser Folge Geschäftsführer Torben Jürgensen, Holger Nedera, Projektleiter Digitalisierung und Dr. Anke Bauer, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Marketing und Kommunikation.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Ja, hallo, Herr Nedera, Herr Jürgensen. Wir sind hier bei uns im Podcast Bis der Arzt kommt und heute geht's um das sehr, sehr wichtige, spannende Zukunftsthema Digitalisierung. Sie bei der Diako Nordfriesland sind da ja schon sehr, sehr weit. Ich habe mir den Digitalradar Krankenhaus angeguckt und da haben Sie wirklich überdurchschnittlich gut abgeschnitten im vergangenen Jahr. Das heißt, Sie sind digital weiter, Sie sind reifer als ganz, ganz viele andere Kliniken in Deutschland. Darüber sprechen wir heute und ich bin ganz gespannt auch auf viele Beispiele, die Sie mitgebracht haben, wie das bei Ihnen funktioniert, worauf Sie Wert legen und ich freue mich jetzt auf einen sehr, sehr interessanten Austausch. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, guten Tag, vielen Dank auch von uns, Frau Hanke. Vielen Dank, dass wir auch hier sein dürfen, dass Sie uns eingeladen haben, hier an Ihrem Podcast mit teilnehmen zu dürfen. Ja, wir waren selbst überrascht, dass wir so gut abgeschnitten haben. Letztendlich muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen darstellen. Wir sind, na klar, ein kleines Unternehmen in Bezug auch auf unsere Tochter, nämlich im Diako-Verbund. Und wir haben ja schon eine lange Zeitreise im Rahmen der Digitalisierung hinter uns. Und vielleicht ist das ja, na klar, auch ein Grund, warum wir auch so digital, Sie haben es gesagt, reifer. Ich würde sagen, wir haben viel Erfahrung in der Digitalisierung und vielleicht auch schon mehrere Jahre. Und das hat es vielleicht auch ermöglicht, einfach im Unternehmen und auch im Digitalradar so weit zu sein und nicht erst vor 5 Jahren angefangen zu haben, wo das Thema KHZG und diese Förderung gekommen ist. Also wir alleine haben ja schon knapp 15 Jahre einen virtuellen Desktop. Und ein virtueller Desktop, ich versuche das mal einfach zu beschreiben, ist ja fast so ein bisschen wie so eine Cloud. Also wir haben keine Server mehr bei uns liegen und können eben von unseren Arbeitsplätzen direkt auf den Server in Flensburg zugreifen und damit arbeiten. Und das tun wir schon seit 15 Jahren und das hilft uns dann auch schon länger damit gearbeitet zu haben. Und was noch als zweiter Punkt ganz wichtig ist, wir sind in der Diako Nordfriesland auch immer die Ersten, die mal ausprobieren. Also wir trauen uns das auch zu, sozusagen zu sagen, Mensch, wir sind jetzt mal Vorreiter und in dieser Vorreiterrolle testen wir bestimmte Module, bestimmte Softwareprodukte aus, um dann im Gesamtverbund das vielleicht auch einzuführen.
Vielen Dank schon mal für die Einführung. Sie haben zeitlich angefangen, vielleicht auch früher als die anderen. Warum hat das bei Ihnen so einen hohen Stellenwert mit der Digitalisierung?
Naja, also erstmal muss man auch ganz klar sagen, dass wir immer mehr in gesetzliche Verpflichtungen und Anforderungen kommen und auch in Dokumentationsverpflichtungen. Und ich glaube, das ist mit ein wichtiger Punkt, warum Digitalisierung bei uns auch so einen hohen Stellenwert hat, nämlich damit wir die Anforderungen und die Dokumentationsverpflichtung, die wir haben, auch vernünftig umsetzen können. Weil heutzutage geht es eben nicht mehr nur mit Zettel und Papier und das ist sicherlich ein Grund. Aber es gibt sicherlich auch noch mehrere Gründe, warum bei uns die Digitalisierung so einen hohen Stellenwert hat, einfach um auch Prozesse besser abbilden zu können.
Bei mir in dem Bereich auch der Organisationsentwicklung ist es so, dass die Diakonie Friesland über mehrere Standorte in Schleswig-Holstein verteilt ist. Das ist zwischen der Ostsee, der Nordsee, an der dänischen Grenze im gesamten nördlichen Schleswig-Holstein. Durch die Flächenabdeckung, die die Diakonie Friesland mit ihren Einrichtungen hat, über die Eingliederungshilfe, Beratungszentren, Präventionsangebote, stationäre Versorgung, Rehabilitation, alles das, was wir als Diakonie Friesland abbilden, wie Herr Jürgensen sagte, vor 15 Jahren schon, dass wir in die Digitalisierung rein mussten, weil wir die Wege so weit haben. Das heißt, die Informationen müssen schnell, verbindlich, strukturiert, vollständig auch an den Ort gelangen, wo wir Patienten, Klienten, Rehabilitanten versorgen. Ein Beispiel ist, wir haben eine Ambulanz in Kiel und 130 Kilometer entfernt davon ist die stationäre Versorgung der Suchtmedizin. Und wir haben Patienten aus Kiel kommen zu uns. Das heißt, die Informationen, die durch den Facharzt in der Ambulanz in Kiel hergestellt werden, mit dem Patienten schon besprochen, diese Informationen, die brauchen wir hier in der stationären Versorgung, dass wir nicht den Patienten dreimal, viermal, fünfmal das Gleiche fragen. Und so sind alle Informationen da. Das heißt, der Patient verspürt auch ein Verbundsystem und weiß, da sind Profis, die wissen über meine Situation, es wurde übergeben. Und das ist die Geschichte aus der Diakonie Friesland, aus der psychiatrischen Versorgung. Da sind immer Ängste dabei, neue Situationen, neue Räume. Und so haben wir dann schon eine Verbindung zu dem Patienten aufgebaut, bevor der eigentliche Patient bei uns im Behandlungszimmer ist.
Das klingt total sinnvoll. Ich würde gern ganz kurz nochmal bei dem Digitalradar bleiben. Da war ja wirklich, also Sie sind vorne mit dabei, ne? Sie haben eben schon gesagt, damit hatten Sie gar nicht so richtig gerechnet. Was bedeutet das für Sie, das auch zu sehen, dass Sie doch deutlich besser sind, auch als deutlich größere Häuser, als Universitätskliniken und so weiter?
Naja, also erstmal hat das keine Bedeutung für uns. Uns war es tatsächlich total egal, ob wir nun Erster sind oder Letzter sind. Wir haben immer gesagt, wir sind eine mittelgroße Psychiatrie. So muss man es ganz platt sagen. Und ich möchte jetzt auch irgendwie überhaupt gar keine Einschätzung dazu geben, ob jetzt ein Universitätsklinikum aufgrund der Größe vor uns sein müsste oder besser aufgestellt sein muss. Ich glaube, dass wir einfach eine gute Ausgangsgrundlage haben, gewisse Prozesse zu digitalisieren, dass wir nicht so ein Vollprogramm haben. Also wir haben kein OP, wir haben kein Röntgen, wir haben also viele Dinge, die wir so in der Form nicht brauchen. Und wir haben auch eine gute Größe. Also man darf nicht vergessen, wir müssen die Dinge ja auch umsetzen. Und wenn ich mir so eine Uni angucke oder ein großes Schwerpunktkrankenhaus, das muss auch gut gesteuert sein. Und das ist na klar eine Herausforderung. Darum können wir stolz drauf sein, dass wir so weit vorne sind. Wir können auch, glaube ich, stolz drauf sein, weil wir schon wesentlich früher angefangen haben. Und wir freuen uns einfach, wenn andere nachher aufholen und wir vielleicht nachher nur noch auf dem 10. Platz sind. Da haben wir keine Probleme mit und wir helfen auch gerne dabei, dass es so sein wird.
Da kann ich nichts weiter ergänzen. Also wo wir natürlich viel bei sind, sind unsere gesamten Prozesse, klinischen Prozesse. Da haben wir schon seit Jahren keine Papierakte mehr. Wir laufen komplett in der digitalen Akte und verteilen auch die Informationen über die großen Sozialgesetzbuchbereiche, also Sozialgesetzbuch 5 Krankenhausversorgung, Sozialgesetzbuch 6 Rehabilitation, haben wir frühzeitig schon die Digitalisierung angebracht, weil wir intern auch die Verknüpfung von Vorversorgern, Nachsorgern und so weiter, das haben wir bei uns in der Diakonie Friesland ja da, von der Ambulanz, Präventionsangebote bis hin zur Eingliederungshilfe nach langen Monaten des Krankenhauses, Rehabilitation, Nachsorgeeinrichtungen. Und da sind wir halt frühzeitig schon dran und haben frühzeitig schon Erfahrungen, Maßnahmen entwickelt, auch selbst mit, wo wir sagen, da kennen wir auch die Prozesse, da sind wir selber mit drin, auch übergreifend. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber anderen Einrichtungen, die wirklich nur für sich, das Uniklinik ist der Behandlungsebene als SGB-5, braucht aber dann wieder den Nachsorger oder die Zubringer. Und das haben wir bei uns in der Diakonie Friesland im kleinen Format, aber die Ausgangsleistung haben wir.
Sie haben jetzt beide gesagt, Sie haben relativ früh angefangen zu digitalisieren. Wann denn ungefähr und was waren so die ersten Projekte?
Die ersten Projekte war ja, wie schon gesagt, vor 15 Jahren, dass wir die eigentlichen PCs, die eigentlichen Datenaufbewahrungen vor Ort abgeschafft haben und in Flensburg ein Rechenzentrum haben, sodass wir virtuelle Arbeitsplätze im gesamten Schleswig-Holstein aufgebaut haben, um auch dann zu sagen, unser eigentliches Rechenzentrum sitzt in Flensburg und wir arbeiten überall auf Cloud-Basis in Flensburg. Zweiter war dann auch die Behandlungspfade der Patienten im Krankenhaus zu digitalisieren. Das heißt, die klinischen Prozesse, Pflegeprozessmanagement, Abbildung von Pflegeleistungen, Abbildung von psychiatrischen Maßnahmen, Telemedizin sind wir 2019 angefangen, weil auch die psychiatrischen Notfallversorgungen vielmals auch mit räumlicher Entfernung zu tun haben. 2020 haben wir dann ClickDoc eingeführt und 2021 dann flächendeckend abgebildet bei uns, ne, wo wir dann auch schon frühzeitig Telemedizin adäquat anbieten konnten. Die Pflegeprozesse abgebildet über Assessmentsbögen, Aufnahmebögen und so weiter und auch sehr früh auch schon angefangen mit dem erweiterten Entlastmanagement. Aus der psychiatrischen Versorgung heraus haben wir dann eine digitale Plattform gehabt, da hieß früher mal Pflegeplatzmanager, ja, über das Entlastmanagement, da haben wir frühzeitig auch schon digital angefangen, die Überleitungsbogen, die Informationen an die Nachsorger zu übergeben. Und das war zwischen 2019 und 2021 die Maßnahmen.
Jetzt haben wir gerade über die ersten Schritte gesprochen, aber so eine gesamte digitale Transformation, das ist ja ein dickes Brett, was man bohren muss. Wie haben Sie das angepackt und was waren da die größten Herausforderungen?
Also ein ganz großer Digitalprozess haben wir gar nicht so angefangen, weil wir immer stückweise dabei waren. Das einzige große Gebündelte ist natürlich die KZG, also die Förderung nach dem Krankenhauszukunftsgesetz. Da waren viele Dinge, die uns gefehlt haben, die wir damals schon haben wollten, was uns natürlich sehr groß unterstützt hat. Ne? Weil jede Digitalisierung, jeder Prozess kostet auch Geld. Und durch die Förderung konnten wir dann vieles anpacken. Ne? Da konnten wir unsere Reife, die wir teilweise schon hatten, besser ausbauen. Herausfordernd war natürlich, wo wir dann alles zusammengebildet haben, wie sind die einzelnen Prozesse, wie sind die Digitalmaßnahmen miteinander zu verknüpfen und dann die Mitarbeiter auch mitnehmen, um zu sagen, Digitalisierung macht den Weg ja nicht einfacher, sondern er macht die Arbeit anders. Einfacher kann man von der Digitalisierung im Gesundheitswesen kaum sprechen, weil die Dokumentation, die ist da, die bleibt auch da. Sie wird aber anders, dass ich dann nicht mehr in der Papierakte bin. Ja, ich habe nicht mehr die einzelnen Platten. Da haben wir dann auch frühzeitig angefangen mit der Fieberkurve. Früher war es so, dass man in der tabellarischen Übersicht die Punkte hatte, welchen Blutdruck, welchen Puls hatte er. Dann hat man die Punkte miteinander verbunden und dann konnte man das Diagramm sehen. Das war dann in der Fieberkurve, die wir auch sehr zeitig eingeführt hatten, vor KZG schon, automatisch abbildbar, weil das System auch die Punkte selbstständig verbunden hat und mehr Werte auf einer tabellarischen Übersicht abbilden konnte. Das sind so Dinge, wo man sagt, die ausführenden Kräfte, sei es Arzt, Pflegekräfte, müssen natürlich weg von ihrem Papier rein in die Digitalisierung. Das heißt, der Arbeitsprozess, das Begegnen mit dem Patienten wird anders, weil ich habe einen Bildschirm. Ja, und ich habe keinen Zettel, den ich bei mir auf den Schoß bringen kann, sondern zu dem Zeitpunkt hatten wir noch die, ja, Standort-PCs, wo wir dann die Tastatur dazu hatten. Heutzutage sind wir dann auch reingegangen, dank KZG, auch in die versuchende Weise mobile Arbeit, dass man dann Tablets mit dabei hat, wo man Werte eingeben kann. Das ähnelt dann schon eher so dem früheren A4-Zettel auf dem Schoß nochmal eintragen. Ne? Aber das ist halt das, wo ich sage, die Digitalisierung erleichtert nicht immer. Sie erleichtert über Entfernungen, ja, schnelle Dateninformationen. Jederzeit, an jedem Ort habe ich Daten verfügbar.
Ja, vielleicht kann ich auch noch mal ergänzen. Also ganz klar ist ja schon allein das KZG eine Herausforderung gewesen. Also wir haben ein Budget von 1,6 Millionen, das wir umsetzen müssen. Und wir auch verdammt dazu sind, gewisse Dinge auch vernünftig umzusetzen. Und letztendlich haben wir, na klar, durch das KZG auch eine finanzielle Sicherheit bekommen, dass wir es auch umsetzen können. Jetzt brauchten wir und brauchen auch die Men- und die Woman-Power dafür. Und da hatten wir mit dem Projekt- und Organisationsentwicklung ein super Team, die sich der Sache auch kurzfristig angenommen haben. Also das muss man ganz klar sagen. Die anderen Sachen sind so über Jahre gewachsen. In dem Falle war es ja wirklich kurzfristig, dass wir mit Vollpower eben das KZG auch mit all seinen Themen und für die Themen der Psychiatrie umsetzen mussten. Das war das Erste. Das Zweite ist aber, und das war und wird auch in Zukunft so sein, ist das Thema Schulung. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Es bringt nichts, wenn wir alles umgesetzt haben in Software, in Prozesse, wenn die Mitarbeiter nicht dauerhaft sozusagen mitgenommen werden. Das bedeutet, man muss sie schulen, wenn die neuen Dinge kommen und wenn die neuen Prozesse implementiert werden. Und wir müssen da klar auch in Zukunft weiter schulen, damit es sich auch verstetigt. Weil nach KZG, ich bin so ein bisschen Warner und Mahner, haben wir sehr hohe Wartungskosten, die wir selbst tragen müssen. Und die müssen da klar auch einen Benefit haben, nämlich dass wir die Software und die Prozesse auch wirklich gut nutzen und umsetzen. Also das ist ein bisschen Waren und es wird auch ein bisschen kommen. Wir müssen weiter dranbleiben.
Ich gehe es mal gerade durch. Ich habe mir Ihre Auswertung zu dem Digitalradar angeguckt und da gibt es ein paar Punkte, die stechen heraus. Also Sie haben ja über die klinischen Prozesse jetzt schon gesprochen. Da sind Sie deutlich besser als andere Kliniken. Können Sie da noch ein bisschen dazu sagen, wie Sie das digital neu organisiert haben und was für Prozesse wir da genau betrachten?
Also bei den klinischen Prozessen ist es so, dass der Behandlungsweg, die Anforderungen von Laboren, EKG, Funktionsdiagnostik, Maßnahmen, Assessmentsbögen, Therapieeinheiten, Patientenkalender und so weiter. Das sind alles die klinischen Prozesse, wo wir sagen, der Patient wird zur Aufnahme gebracht, dann habe ich meinen Belegungsmanager, es wird der Anamnesebogen digital ausgefüllt, der ist sofort in der digitalen Akte. Aus den Anamnesebogen und der klinischen Dokumentation werden Maßnahmen entwickelt. Das heißt, es wird ein Score entwickelt. Der Score sagt mir, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt ein Ereignis ein. Wir arbeiten auch in der Suchtmedizin. Das heißt, wenn wir intoxikierte Patienten haben aus dem Suchtmittelbereich, dann in der Aufnahme wird dann der Wert ermittelt. Wie ist der Blutdruckwert? Wie ist der Atemalkoholwert? Wie ist die Substanzkombination im Blut verfügbar? Und daraus werden klinische Prozesse digital schon abgebildet. Und ab einem gewissen Wert gibt es eine Warnschwelle, wo weitere Beteiligte noch automatisch hinter diesem Prozess informiert werden, um zu sagen, Achtung, hier ist ein kritischer Wert, hier brauche ich nochmal eine erweiterte Expertise, eine erweiterte Kompetenz. Das heißt, im ganzen Vordergrund, um da nochmal ergänzend zu sein, im ganzen Vordergrund dieser klinischen Prozesse steht auch ganz hoch die Patientensicherheit. Das heißt, es werden durch die klinische Dokumentation, durch die automatisierte Auswertung, das Darstellen von Werten, nicht nur punktuell immer, da ist ein Wert, sondern diese Werte werden zusammengefasst. Daraus ergibt sich ein Risikowahrscheinlichkeit, ein Risikoassessment. Und das bietet auch die Sicherheit des Patienten, ja, für unterschiedliche Prozesse. Das heißt auch, wir haben, wenn wir Medikamente anordnen durch die Ärzte, ist im Hintergrund immer eine Prüfung dahinter. Was ist mit der Diagnose? Was ist mit den Werten? Welches Medikament wird gegeben? Und dann gibt es eine Warnampel, grün, gelb, rot, wie man sie kennt. Gibt es Wechselwirkungen, Kontraindikationen? Ist die Dosis zu hoch? Ist körperlich von den Laborwerten? Achtung, diese ganzen Prozesse werden im Hintergrund durch die Digitalisierungsmaßnahmen geprüft und mit abgebildet, sodass auch da wieder bei jeder Handhabe die Patientensicherheit im vordersten Punkt ist und das auch visuell dargestellt wird.
Also ich kenne mich mit Prozessen nicht so gut aus wie Herr Nedera, aber letztendlich sind es, na klar, das Thema Behandlungspfade. Ne? Behandlungspfade vom Anfang bis Ende und dann der Nutzen eben für die Mitarbeiterinnen und aber auch, na klar, für die Patienten dann, die daraus entstehen.
Ich bin wahrscheinlich wieder bei Herrn Nedera mit dem Bereich Telemedizin, E-Health. Auch das ist ein Bereich, wo Sie im Digitalradar richtig gut abgeschnitten haben. Was machen Sie da?
Da haben wir unterschiedliche Angebote. Wir haben zum Beispiel auch die psychosoziale Beratung für Landesbedienstete des Landes Schleswig-Holstein, wo wir über weite Entfernungen alle Ministerien begleiten, beraten. Also in unterschiedlichen Standorten haben wir psychosoziale Beratung. Alle Bürger von Schleswig-Holstein, die ein Problem haben, können sich an unsere psychosoziale Beratung wenden und können dort telefonisch, per Video, Telemedizin, Sprechstunden haben. Und es gibt sogenannte Clearing-Gespräche, das heißt erweiterte therapeutische Ersteinschätzungsgespräche mit ausgebildeten psychologischen Psychotherapeuten, die ich dann schnell telemedizinisch abgesichert, Ende zu Ende verschlüsselt, zertifiziert, zugelassen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung abbilden kann und dort adäquat, schnell, ohne große Anreisen, Wartezeiten dem Patienten helfen kann.
Ja, genau. Vielleicht kann ich dazu nochmal ergänzen, weil ich möchte na klar auch nicht alles immer bilderbuchmäßig hier darstellen. Letztendlich haben wir na klar auch telemedizinische Sprechstunden. Auch mit den Patienten bieten wir das an. Wir müssen nur ganz klar sagen, dass die teilweise heute auch noch nicht angenommen werden. Also wir müssen auch immer wieder überprüfen, sind die Dinge, die wir tun und die wir digitalisiert haben wollen, sind die sinnvoll und kommen die auch an für unsere Patienten? Wir müssen nämlich sehen, wenn wir hier seelische Gesundheit haben, dann hat das auch viel mit Persönlichkeit, mit persönlicher Beziehung zu tun, auch viel mit Zuhören, mit Gemeinsamkeiten und Nähe gewinnen. Und wir müssen ganz klar sagen, das hat mir eine Ärztin mal ganz schön dargestellt und das fand ich so plastisch. Man hat diesen Augenkontakt zum Beispiel in dieser telemedizinischen Sprechstunde gar nicht. Und wenn ich jetzt sage, ich versuche jetzt bei Ihnen mal in die Augen zu gucken, dann gucken Sie mir nicht in die Augen, weil ich wahrscheinlich gerade woanders hingucke, nämlich auf den Bildschirm, aber nicht in die Kamera. Und umgekehrt ist es dann genauso, weil wenn ich in die Kamera reinschaue, dann kann ich nicht sehen, ob Sie mich angucken. Und das ist manchmal schon ein Hemmnis, gerade was beim Thema seelische Gesundheit dazu führt, dass es noch nicht angenommen wird. Auch bei Jüngeren noch nicht in der Form so angenommen wird. Und da müssen wir uns dann auch kritisch hinterfragen, ist das richtige Angebot? Gibt es Alternativen oder dauert es einfach noch ein bisschen mit der Zeit, das anzubieten? Auch darüber müssen wir uns eben Gedanken machen und daher gehen wir auch kritisch damit um. Das, was Herr Nedera gerade beschrieben hat mit der psychosozialen Beratung, das geht gut, das kennen wir. Es ist auch ein bisschen, sag's mal übertrieben, auch Hausarztsprechstunde, wo man sich mal krank schreiben lässt und seine Situation schildert und Erste-Hilfemaßnahmen bekommt. Aber richtig therapeutische Gespräche, das ist noch ein Hemmnis bei uns. Das muss man ganz deutlich auch so sagen. Daher ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wir müssen dann auch ehrlicherweise dann eben gucken, dass wir da noch andere Wege finden. Und in dem Falle auch eben nicht digital, sondern einfach persönlich, face-to-face, indem man zusammensitzt in einem Sprechstundenzimmer.
Das ist vollkommen richtig. Also viele Maßnahmen sind von den Patienten neu, verändernd. Das ist sehr viel digital und gerade im psychiatrischen Bereich sind viele Ängste mit dabei, die wir haben und so weiter. Und wir haben auch da ein Programm mit einer Kooperation geschlossen, das nennt sich Selfspace. Das ist ein digitales Behandlungstagebuch. Wo bin ich? Wo bewege ich mich? Welche Ängste habe ich? Und so weiter. Das ist auch eine zertifizierte Gesundheitsanwendung über eine App, wo wir von der App Informationen des Patienten kriegen. Da sind Übungen, werden da aufgespielt für den Patienten. Die kann er zu Hause an jedem Ort hier in der Klinik am Anfang begleitet durchführen. Die kann er auch kostenfrei nach Entlassung weiter bedienen. Was wir neu haben, auch für die jüngeren Patienten, ist eine VR-Brille. Einen virtuellen Raum haben wir in der psychosomatischen Therapie auch mit, wo man wiederum einen Avatar errichtet und in einem virtuellen Raum mit seinem eigenen Avatar über seine Geschichte redet. Damit haben wir am Anfang eine Möglichkeit, nicht, dass der Patient sich komplett darstellt, mit welchen Hemmnissen, welchen Ängsten und so weiter, sondern wir versuchen das über eine, ich sage mal ganz platt, spielerische Methode, die Angst vor der Öffnung, sich selbst gegenüber einer fremden Person darzustellen, um im virtuellen Raum auch den Avatar abzubilden und seine Ängste und seine psychosomatischen Leiden, Störungen zu erfassen, den Patienten aber dadurch nicht zu kränken und trotzdem eine Hilfe bei zu sein. Und das sind unterschiedliche Wege. Und das, was wir in der Psychiatrie haben, ist unsere Sprache, unsere Körperbewegung, unsere Ausstrahlung. Das ist das Mittel, was wir haben. Wir haben keine Zange, keinen Bohrer, wo wir Krankheiten entfernen können, sondern unsere Werkzeuge ist unsere Mimik, Gestik und unsere Sprache als allererstes.
Herr Jürgensen hat eben schon gesagt, manchmal es gibt Hindernisse, gerade für die Patientinnen und Patienten auch diese E-Health-Dinge anzunehmen. Wie ist es denn bei den Ärztinnen und Ärzten? Gibt es da auch, merken Sie, dass es da Berührungsängste, Hemmnisse gibt oder nehmen die das eigentlich ganz gut an? Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel mal bleiben, aber auch wenn Sie andere Beispiele aus anderen Bereichen der Digitalisierung haben.
Da kann ich mal sagen, so von den Generationen her, es ist Learning, ja. Meine Kinder sind eher damit aufgewachsen, unsere Nachfolgegeneration. In unserer Generation, wir haben noch unsere Telefonzellen gehabt, da gab es zu Hause noch kein Telefon. Wir sind da mit 20 Cent los. Am Anfang, wo der erste PC kam, Commodore 64, die große Floppy-Disk mit Papier vorsichtig einführen. Und jetzt ist das alles komplett da. So, und dann ist das natürlich auch die Fragestellung als Erwachsener, was passiert dahinter, wie wird das abgebildet, wie ist die Tonspur, wie ist das Bild auf der anderen Seite. Die Patientensicherheit, die Datensicherheit, ein ganz großer Punkt, ja, wo auch gerade mit den Ärzten frühzeitig geht es immer wieder um die Patientensicherheit, Datensicherheit, Informationssicherheit. Ja, wie viele Hacker haben wir heutzutage immer mehr präsent in den Medien? Welche Unternehmensanteile werden von Trojanern und Viren infiltriert und so weiter? Da sind natürlich auch Hemmnisse dahinter, zu sagen, kann ich wirklich frei wichtige Geheimnisse, Patientendaten, ja, besonders schützenswerte Daten, Informationen, digital auch anfragen, abgeben, weiterleiten? Und das sind natürlich große Punkte, die immer wieder die Frage stellen, wie sicher ist ein System, wie sicher sind meine Informationen, die ich als Patient abgebe? Das andere ist das Handling. Wir haben so viele Medien, mit denen wir arbeiten, sei es ein iPhone, sei es ein Handy, ein Tablet, ein PC, Headset. Es verändert sich halt.
Ja, vielleicht nochmal ergänzend dazu. Wir dürfen nie vergessen, wir arbeiten mit ärztlichem Personal, wir arbeiten mit Pflege, wir arbeiten mit therapeutischem Personal. Und wir arbeiten nicht mit IT-Fachexperten zusammen in dem Maße. Und daher müssen wir immer die Mitarbeiterinnen mitnehmen. Und ich sage immer, es ist immer ganz gut, wenn man auch gerade bei den Digitalisierungen so ein paar Quick-Wins hat. So nenne ich das immer ganz gerne. Einfach, dass die Mitarbeiterinnen bei der Umsetzung merken, das bietet mir einen Vorteil. Dann hat man es schon ein bisschen leichter, das umzusetzen. Aber letztendlich ist, und zumindest ist meine Erkenntnis, jeden digitalisierten Prozess oder jede neue Software, die wir einführen, ist erstmal eine Veränderung. Und das bedeutet, wir müssen die Leute immer wieder mitnehmen, gerade weil es nicht ihre Kernaufgabe ist. Ihre Kernaufgabe ist zu fliegen, ihre Kernaufgabe ist die Therapie zu machen. Und ich sage es mal ganz platt, es interessiert dann auch nicht jeden, ob jetzt nun der digitale Prozess optimal funktioniert. Und da müssen wir hinbekommen, dass man eben merkt, das hilft euch. Und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir die Leute mit, auch unabhängig der Generation. Klar, es ist logisch, dass ein Affiner, was die Technologie angeht, wesentlich schneller dabei ist als vielleicht jemanden, der sowieso schon vielleicht Vorbehalte hat oder noch nicht so viel Erfahrung hat. So ist das im Leben. Je mehr Erfahrung wir haben, je mehr wir uns zutrauen, desto einfacher gelingt das auch umzusetzen. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, Digitalisierung als Aufgabe zu verstehen. Und nicht immer zu sagen, wir haben jetzt einen Prozess digitalisiert, und jetzt muss alles ganz einfach laufen und wir haben dir doch ganz viel an die Hand gegeben und nun mach doch mal. Nein, es ist gerade für die Pflege und auch für andere Berufsgruppen, es ist eine Aufgabe. Und wenn wir sie da mitnehmen und auch ganz klar sagen, Mensch, das ist eine Aufgabe und wir verstehen auch, dass nicht alles immer hundertprozentig läuft und vielleicht auch einige Dinge umständlicher wieder wird, dann haben wir zumindest einen transparenten Umgang damit. Und ich glaube auch, dass dann auch Mitarbeiter ganz anders damit umgehen und auch darauf eingehen und auch offen darüber reden, was läuft gut und was vielleicht läuft auch nicht so gut. Weil darüber müssen wir sprechen, jedes Mal.
Sie haben jetzt eben schon gesagt, es wird dann gut angenommen, wenn es den Mitarbeitenden Vorteile bietet. Was für Vorteile haben die denn davon?
Also wenn man das mal ganz knapp sagt, ich habe es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, also die gesetzlichen Anforderungen, die auf uns einprasseln, die Dokumentationsverpflichtung, das ist zum Beispiel ein ganz großer Punkt. Ansonsten könnten wir es gar nicht gewährleisten. Das ist ein Punkt, der einfach maßgeblich ist, dass man sagt, wenn du das gleich digitalisierst, dann haben wir es auch richtig und gesetzeskonform umgesetzt. Und der zweite Punkt, glaube ich, der ganz, ganz wichtig ist, damit es auch einen Vorteil bietet, ist eben halt auch der Behandlungspfad, der digitalisiert ist. Das hat Herr Nedera ja auch schon ausgeführt vorhin, dass eben eine klare Struktur da ist und Prozesse und Schnittstellen sozusagen nach Schema F abgearbeitet werden können und dann auch eine Sicherheit geben. Und ich glaube, das sind aus meiner Sicht zwei entscheidende Vorteile, die man den Mitarbeitern mit auch auf den Weg geben kann, die man auch versteht und die dann auch gut umgesetzt werden.
Ist das was, wenn man sagt, wir haben immer mehr Verdichtung von Aufgaben in der Arbeitszeit, es ist stressig, es ist anstrengend, hilft die Digitalisierung da vielleicht flexibler zu werden und auch Entlastung zu bieten?
Ja und nein. Digitalisierung unterstützt uns im Sammeln von Informationen. Das heißt, ich habe von unterschiedlichen Schnittstellen unterschiedliche Informationen, die durch die Digitalisierung gesammelt und strukturell aufbereitet werden. Das hilft mir, ein umfassendes Informationsergebnis von Maßnahmen und Patienteninformationen zu haben. Nachteil, sie müssen wirklich strukturiert eingegeben werden. Ja, ich kann sie nicht nur über den Flur schreien, sie müssen da sein. Ja? Prozesse in der Abbildung von der klinischen Dokumentation, von den Assessments, bringt mir, früher war es der Bogen dafür, der Zettel dafür, der Zettel dafür. Ich habe heute durch die Digitalisierung die Möglichkeit, wichtige Informationen aus unterschiedlichen Dokumentationen strukturell zusammenzuführen. Das heißt, ich fasse mir Daten von unterschiedlichen Systemen und Subsystemen ab und glieder sie in ein neues Format, optisch aufgelistet. Die wichtigsten Punkte, was brauche ich jetzt für meine Arbeit? Die kann ich individuell aufbereiten. Aber ich muss es machen. Ja, das heißt, ich muss natürlich irgendwann den Punkt haben, wo ich meine wirklichen realitätsbezogenen Mensch-zu-Mensch-Prozesse, Schritte von der Aufnahme über die Diagnose, OP, Nachsorge, ja, Therapiegespräche, alles das, was wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten im Gesundheitswesen machen, das muss ich erfassen. Und diese Maßnahmen, die Eventualitäten, die Schnittpunkte, die Wahrscheinlichkeiten, die muss ich digital am Anfang abbilden. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Da sind wir als Diakoner Friesland jeden Tag immer wieder bei, zu evaluieren, zu prüfen. Ist das richtig? Ja, kommt auch die Information, die da eingegeben ist, auch wirklich so an und so weiter? Da ist viel, viel Arbeit und das ist das, was ich eingangs sagte. Digitalisierung erleichtert nicht immer, sie macht nur die Arbeit anders.
Ich sag mal so, Digitalisierung macht es nicht immer einfacher. Das muss uns klar sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir digitalisieren und sofort laufen die Prozesse wie am Schnürchen. Ja, also ich könnte bestimmt unzählige Beispiele jetzt nennen, wo man sagt, naja, die Digitalisierung hat es jetzt nicht schneller gemacht, aber sie hat es vielleicht sicherer gemacht in der Dokumentation. Ich glaube, da können wir auch aus unserem Alltag ganz viele Beispiele selber immer wieder uns aufzeigen. Aber ich mag ja gar nicht neue Menschen mit ins Spiel bringen, aber wir haben noch Frau Dr. Bauer, die ja auch hier bei uns ist. Und vielleicht kann sie noch mal ein bisschen uns mithelfen, was die Arbeit jetzt bei ihr flexibler vielleicht auch macht. Weil ich glaube, da gibt es auch echt gute Beispiele, die ich jetzt nicht unbedingt wiederholen muss.
Ja, ich sehe das sozusagen aus Arbeitnehmersicht. Ich habe eigentlich lange Homeoffice-Erfahrung, bin alleinerziehende Mutter, lange Zeit gewesen, jetzt sind die Kinder groß. Aber trotzdem ist da die Digitalisierung über die Jahre immer so viel besser geworden, dass mir das Leben immer weiter erleichtert hatten. Dadurch konnte ich auch als alleinerziehende Mutter eigentlich immer arbeiten, weil ich ja immer auch sagen konnte, gut, das mache ich aus dem Homeoffice raus. Und jetzt in den letzten Jahren, dadurch, dass jetzt auch diese Videokonferenzen so üblich geworden sind, macht das Leben nochmal sehr viel besser, weil ich eben an Besprechungen jederzeit, egal wo ich nun gerade bin, eben teilnehmen kann. Und eben auch die Personen sehe. Eigentlich telefoniere ich gar nicht mehr, weil alle jetzt diese Videokonferenzen viel besser finden, weil man eben so Angesicht zu Angesicht sprechen kann. Und dann, wir haben ja schon über unsere ganzen Standorte gesprochen. Ich war, wenn ich an einer Besprechung vor Ort teilnehmen sollte, locker 2 Stunden auf der Straße, wenn ich jetzt von Nordfriesland nach Flensburg gefahren bin oder von Flensburg nach Kiel gefahren bin. Und dadurch, dass wir das jetzt online machen können, ist viel Zeit und auch Stress gespart und man kann die Zeit ja sehr viel besser einrichten. Und dann wollte ich noch einmal etwas sagen zur Flexibilität der Arbeit. Tatsächlich setzt ein Arzt im Durchschnitt 44% seiner Arbeitszeit heute für Dokumentation ein. Das ist locker sehr viel mehr, als er Zeit für den Patienten hat. Bei einer Pflegekraft ist das auch nochmal 1/3 ihrer Arbeitszeit, nur für Dokumentation. Und da geht ja jetzt die Richtung hin, möchte ich mal die KI hier ins Spiel bringen. Wir haben schon viel von strukturierten Daten gehört, also dass es unheimlich wichtig ist, dass die Daten in strukturierter Form vorliegen und dass die KI-Anwendungen zukünftig schon aus Gesprächen, aus Anamnesegesprächen strukturierte Daten erfassen kann und automatisch aus dem Gespräch strukturiert in das System übertragen kann. Und der Arzt oder die Pflegekraft braucht dann nachher nur noch einmal gucken, habe ich das tatsächlich gesagt, ist das an der richtigen Stelle gelandet und kann das dann abzeichnen sozusagen. Und das wird nochmal eine sehr große Verbesserung bringen. Und diese immer weiter steigenden Dokumentationspflichten und Bürokratisierung wieder so ein bisschen zurückdrängen. Das ist jedenfalls unsere Hoffnung. Das wäre aber jetzt ein Zukunftsprojekt auch für uns. Mit KI haben wir auch gerade erst gestartet.
Aber da kann ich gerne noch mal kurz ergänzen, Anke. Vielen Dank für den Hinweis mit der Kommunikation und Erfassung von Daten. Was wir auch in der Diakoner Friesland jung eingeführt haben vor 2 Jahren, ist die sprachgesteuerte Dokumentation. Ja, dass man dann wirklich nicht mehr die Tasten bearbeiten muss und nicht jeder einschließlich meiner Person, hat das Zehn-Finger-System in Steno. Das kann ich nicht. Wir haben so viele Worte, die wir benutzen, die auch die Verlaufe dokumentieren. Ich selber nutze das auch. Erspart mir Zeit, ja. Weil ich über meine Sprache automatisch E-Mails, Konzepte, Berichte digital erfassen kann und dort auch über Programme nochmal steuern kann. Ist der Satz baurichtig? Ist die Rechtschreibung richtig? Die Systeme sind auch lernende Systeme, gar keine Frage. Da sitzt auch KI dahinter, um auch die Sprache, die Sprachgeschwindigkeit, den Dialekt, dass die Sprachsteuerung, das Programm meine individuellen Sprachmuster erkennt, daraus auch die Befehle ableitet. Bilde mir jetzt einen Absatz, setze ein Komma. Das sind alles Befehle, die ich dem System gebe und daraus ein strukturierter Brief, ein strukturiertes Konzept erstellt wird. Zusätzlich dazu haben wir auch in unserer Gesellschaft gerne auch immer Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Sprache, wo wir auch abhängig sind, versteht er mich denn? Und gerade in der Psychiatrie, das hatte ich auch schon mehrmals gesagt, haben wir keine Werkzeuge, die unsere Arbeit übernehmen, sondern bei uns ist es die Sprache. Das heißt, wir müssen ja auch den Patienten verstehen und der Patient muss uns verstehen. Und darüber haben wir auch dank der Digitalisierung in unterschiedlichsten Behandlungsbereichen Übersetzungsfunktionen. Früher war es wirklich, ich brauchte einen Dolmetscher. Und der Dolmetscher musste dann Russisch sprechen, Englisch. In der afghanischen Sprache gibt es unheimlich viele einzelne Amtssprachen. Muss man gucken, welche Region. Das ist heutzutage durch die Digitalisierung einfacher. Da haben wir ein Programm der Übersetzung. Das ist auch online, damit es auch immer wieder abgedatet wird. Das habe ich im Gespräch mit dabei und da kann ich dann auch wirklich mit dem Patienten mich unterhalten. Er kann in seiner Heimatsprache reden. Es wird in Deutsch übersetzt. Und was dann auch die KI in der Zukunft mitbringt, da habe ich jetzt geguckt. Gibt es Ohrgeräte? Ein Ohrgerät kriegt mein Gegenüber, ein Ohrgerät erhalte ich. Und in Echtzeit wird das in meine Heimatsprache übersetzt. Ich habe es testen können in Amerika. Es ist ein tolles Teil. Muss ich echt sagen, bin ich sehr positiv überrascht gewesen. Das wird aber auch die Zukunft sein, dass wir dann wirklich Menschen, unabhängig welcher Sprache, können wir dann verstehen, beraten, begleiten.
Da sind wir direkt in der Zukunft und bei der künstlichen Intelligenz gelandet. Was erwarten Sie denn für die Zukunft? Also das Thema künstliche Intelligenz, Frau Bauer hat es gerade gesagt, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Wie wird das den Arbeitsalltag in der Klinik und auch entsprechend die Digitalisierung in Zukunft weiterprägen? Was denken Sie?
Ja, ich denke, dass die Berufsgruppen, die wir beschäftigen im Gesundheitswesen, also Ärzte, Pflege, Sozialdienst, Erzieher und so weiter, dass die einfach mehr Spaß wieder an ihrer Arbeit haben. Weil das sind alles Menschen, die sind in diese Berufe gegangen, um mit Menschen zu tun zu haben und weil sie gerne Menschen unterstützen und helfen möchten. Und die haben überhaupt keine Lust, dauernd am PC zu sitzen und diese ganzen Daten zu dokumentieren. Das ist denen alles zu viel, das nervt die und das verleidet denen auch ein bisschen diese Berufe. Dass eben zukünftig diese ganze Aufnahme von Daten und Dokumentation, dass die eben durch KI automatisiert wird und dadurch mehr Zeit eben für die Menschen und für die Patienten da bleibt. Im Fachkräftemangel brauchen wir das und wir brauchen das auch dringend, dass unsere Berufe attraktiv bleiben. Und das bleiben sie nur, wenn diese Zeiten, die am PC zugebracht werden müssen mit Dokumentation, nicht noch weiter steigen.
Vielleicht auch nochmal ergänzend, wir müssen uns klar bewusst sein, das Zukunftsthema KI kann jetzt ein Unternehmen wie die Diakon Nordfriesland klar nicht alleine umsetzen. Wir sind abhängig davon, dass die KISS-Anbieter, dass die Softwareunternehmen, dass die Bundesrepublik dort Angebote macht, die wir gut und sinnvoll gemeinsam umsetzen können. Ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, der muss kommen. Und dann gebe ich allen recht, dass wir dann neue Wege gehen können, neue gute Wege gehen können. Wir müssen dann eben halt aber auch alle Mitarbeiterinnen da mitnehmen, die vielleicht auch Veränderungen in ihrer Berufswelt erleben. Also es gibt ja dann so ein Ranking, welche Berufe verändern sich und die müssen wir schon im Blick haben und gemeinsam mitdenken. Also ich hätte mich heute sonst gerne vorgestellt als KI-Geschäftsführer, der heute einen super Podcast abliefert mit allen Informationen aus der Diakon Nordfriesland, die ich nicht zu 100% alle im Kopf habe, aber die KI könnte es auf jeden Fall und die perfekten Antworten aus unseren Datensätzen bilden. Und das ist eben halt eine Veränderung, die müssen wir positiv begleiten. Und wir müssen uns dann überlegen, wo sind dann unsere Kernkompetenzen? Und das ist eben im Bereich der Patientenversorgung der Patient, aber auch im Bereich Verwaltung Dinge neu sozusagen unterstützen zu können in Zusammenarbeit mit der KI. Und das müssen wir gemeinsam entwickeln. Und ich glaube, das ist ein großes Zukunftsthema. Und das können wir nur alle gemeinsam machen im Gesundheitswesen.
Frau Bauer hat das eben schon ganz wunderschön gesagt, dieses Thema, die Digitalisierung führt dazu, dass die Mitarbeitenden sich stärker wieder um Patientinnen und Patienten kümmern können, das, wo sie ursprünglich mal gestartet sind, wo sie auch Freude dran haben. Glauben Sie, dass es auch ein Recruiting-Faktor ist in Zeiten des Fachkräftemangels, wenn man gut digitalisiert ist und einfach tatsächlich diese Vorteile bietet, dass es eben schon eine Entlastung ist, durch die Digitalisierung sich wieder mehr um die Menschen kümmern zu können? Merken Sie das, dass das, weil Sie da relativ weit vorne sind, auch es leichter haben, Fachkräfte zu finden?
Das ist tatsächlich ein Riesenthema, das auf alle Häuser zukommen wird. Also ein Arzt, der einmal schon sprachgesteuert dokumentiert hat, das heißt, er braucht überhaupt nichts mehr tippen, sondern er diktiert nur noch die Sachen und es wird automatisch in das KISS-System übertragen, in strukturierter Art und Weise. Der möchte nicht mehr in einem Haus arbeiten, wo er das noch alles tippen muss. Und ein Arzt, der dann schon mit einer KI-Anwendung gearbeitet hat, die automatisch sein Anamnesegespräch in das KISS-System überträgt, auch in strukturierter Art und Weise, er nachher nur noch gucken muss, ist das alles richtig gewesen, vielleicht noch korrigieren an der einen oder anderen Stelle, wird nicht mehr arbeiten wollen in einem Haus, das das nicht bietet, weil das einfach so einen Unterschied macht. Auch selber, ich bin ja nun im Grunde nicht am Patienten, sondern in der Verwaltung tätig, aber ich diktiere auch schon sehr viel, auch mit einer KI-Anwendung, diktiere schon meine E-Mails, aber auch Texte für Stellenanzeigen. Zum Beispiel haben wir so einen KI-Assistenten gebaut, der nach unseren Vorlagen automatisch die Stellenanzeige erstellt. Das möchte ich nie wieder anders machen. So, und das sind so Punkte, wenn man da einmal drüber ist und das an verschiedenen Häusern schon angeboten wird, dann ist das ein riesen Recruiting-Faktor. Und da muss jedes Haus genau gucken. Man kann sich das nicht sparen. Man muss da hinterher sein, weil wir eben diesen Fachkräftemangel in unseren Tätigkeitsbereichen haben.
Wir sind jetzt schon irgendwie in der Zukunft gelandet. Das finde ich ganz spannend, weil es ja nun auch ein Zukunftsthema ist, mit gerade, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen. Wenn Sie jetzt mal, und da, ich weiß, dass das schwierig ist, aber in die Glaskugel schauen, ungefähr 10 Jahre vielleicht in die Zukunft. Was können Sie sich vorstellen, wie hat sich die Digitalisierung dann weiterentwickelt und was bedeutet das für das Gesundheitssystem und auch vielleicht ganz individuell für Ihr Haus?
Ja, ich stelle mir das so, den Arbeitsalltag so anders vor. Also die Pflegekraft, sagen wir, geht in das Zimmer, beschäftigt sich mit dem Patienten, misst vielleicht den Blutdruck, bespricht mit ihm die Medikation und hat vielleicht noch einige andere Sachen zu besprechen und kann dann zum nächsten Patienten gehen. Und im Hintergrund, diese ganze Bürokratie, diese ganze Dokumentation, das läuft alles automatisch im Hintergrund. Also da braucht die Pflegekraft sich nicht mehr mit beschäftigen, außer einer gewissen Kontrollfunktionen. Und weil diese KI-Anwendungen, das haben wir alle schon in den letzten 1-2 Jahren erlebt, werden sehr viel besser, sehr schnell, sehr viel besser. Und das wird zukünftig auf diese Art und Weise gelingen. Gleichzeitig kann auch die Patientensicherheit noch weiter deutlich erhöht werden. Es gibt ja schon für Seniorenheime so Programme mit Sturzsensoren. Also das heißt, dann merkt automatisch eine KI-Anwendung, ja, da in Zimmer 13 ist jemand gestürzt und dann wird jemand benachrichtigt und sofort wird geholfen und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise stelle ich mir den Arbeitsalltag für unsere Berufsgruppen einfach sehr viel schöner, besser und entspannter vor.
Also vielleicht nochmal ganz klar, erstmal ohne Digitalisierung kein Gesundheitswesen. Also das wird auch in 10 Jahren sich nicht ändern. Ich glaube, das wird noch viel mehr werden. Und wenn Sie sagen, naja, so eine Glaskugel und wünsch dir was, also da ist na klar, das, was wir im Kleinen ja machen, wir standardisieren und wir zentralisieren. Also wir schauen schon, dass wir dann den Prozess und den digitalen Prozess aufeinander abstimmen. Und das ist mein Wunsch auch an die Bundesrepublik, dass wir sagen, hey, der Bund ist eben auch dafür zuständig, eine einheitliche Software im Krankenhausbereich oder im Gesundheitsbereich zu implementieren, nebst einer ambulanten Software, die eben halt auch Gesundheitsdatensicherheit gewährleistet, die Patienteneinsicht ermöglicht. Und das dürfen wir nicht vergessen, die Gesundheitsdaten, alles, was wir hier schon erfassen und tun, das sind na klar auch total wichtige Daten, die man gut für Forschung und für Gesundheits- und Vorsorgekonzepte machen kann. Aber wir nutzen sie gar nicht, weil es eben kein einheitliches Konzept gibt. Also klar, gibt es sicherlich immer das eine und andere Projekt und auch eine Forschung, die eben halt die Daten aufbereitet. Aber so ein ganzheitliches, also mein Wunsch wäre wirklich, es gibt eine Cloud, die wird vom Bund gesteuert. Wir haben einheitliche Software und haben kaum bis gar keine Schnittstellenverluste über die Sektoren hinaus. Und es gibt nicht 90 elektronische Patientenakten, wo man für jede Versicherung seine eigene App runterladen muss, sondern es gibt eine einheitliche. Das wäre so ganz grob mein Wunsch. Und wir sind ja am Sondertöpfe verteilen in aktuellen Zeiten. Es wäre doch auch mal schön, wenn es einen Sondertopf von 100 Milliarden für die Digitalisierung im Gesundheitswesen geben würde.
Das klingt total schön und ich hoffe, Sie beide haben recht und es kommt tatsächlich auch so. Das ist ja bei Zukunftsvisionen immer ein bisschen schwierig. Ich schlag mal den Bogen zum Anfang zurück. Herr Jürgensen hat ganz am Anfang gesagt, Sie sind da schon sehr weit und Sie würden auch unterstützen andere Kliniken, die auch Hilfe vielleicht bei der Digitalisierung brauchen. Was raten Sie denen denn? Also aus Ihrer Erfahrung mit dem Thema Digitalisierung, wenn jemand jetzt noch nicht ganz so weit ist wie Sie und die Transformation steht noch bevor, was sollte man beachten?
Also es ist erstmal schön, dass Sie mich fragen nach Tipps, ne? Weil ungefragt Tipps zu geben ist ja auch immer eine Herausforderung, weil jeder wirklich individuell ist. Aber wenn Sie mich fragen, dann würde ich erstmal allen anderen sagen, trauen Sie sich die Digitalisierung zu. Also das ist ja der erste Schritt zu sagen, doch, wir machen das und wir wollen das und wir trauen es auch zu, das, was wir tun, auch gut umsetzen zu können. Ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die man haben muss. Und dann, und das ist mein Thema, bauen Sie ein gutes und dauerhaftes Schulungskonzept für die wichtigsten Prozesse und Software-Tools auf, damit es eben halt auch Spaß macht und dauerhaft umgesetzt werden kann und nicht nachher, sag mal so, sich im Sande verläuft und die Leute gar nicht mehr wissen, was sind denn eigentlich die Vorteile dieser Digitalisierung? Was bietet denn der Prozess? Was bieten denn die Tools? Ich mache das immer bei mir. Ich kenne ja Excel und manchmal weiß ich gar nicht, welche letzte Funktion noch in so einem Excel-Tool eigentlich schlummert. Und ich freue mich dann immer wieder, wenn mir einer zeigt, Mensch, da gibt's noch diesen Klick und diese Funktion. Und dann läuft es viel einfacher als vorher. Und ich glaube, daher ist es so wichtig, dass man eben ein gutes Schulungskonzept hat. Also das würde ich hier mit auf den Weg geben. Und damit man aber auch das Verständnis der Mitarbeiter bekommt, weil sie eben halt nicht, wie jemand vielleicht auch aus den Verwaltungsbereichen oder aus der IT kommt, machen sie Quick Wins. Also wirklich kurze, kleine Erfolge, wo man wirklich sagt, das macht dir die Arbeit auch leichter. Und das müssen keine großen sein, aber es müssen deutliche sein. Und wenn man das immer mit reinbaut bei den großen Projekten und zeigt, da sind deine 2, 3 Quick Wins, die du hast und die kannst du schnell umsetzen, ohne wirklich viel Arbeit da reinzustecken, dann wird das zum Erfolg. Das wären so meine 3 Punkte. Jetzt mal ein bisschen oberflächlich betrachtet.
Tipps auf alle Fälle, wie es schon richtig benannt wird, die eigenen Mitarbeiter unterschiedlichster Qualifikationen, unterschiedliche Berufsgruppen mitnehmen. Wir haben als so ein Sternchenprojekt unsere eigene App aufgebaut, unsere eigene App programmiert. Das ist die Moin Diako NF App. Es wurde immer gesagt, Patientenportal, wie kommen Informationen vom Patienten an uns, wie ist ein Überblick, was für ein Leistungsangebot haben wir, wo ist die Diako Nord Friesland und so weiter. Und das haben wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern entwickelt. Wir standen da und haben gesagt, wir möchten Informationen haben, wir möchten eine eigene App haben. Und dann haben wir Mitarbeiter genommen aus unterschiedlichen Berufsgruppen, haben uns an einen runden Tisch gesetzt und wir haben es gemacht. Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, das wollen wir, was brauchen wir, wie soll es aussehen? Von Logoentwicklung, von Inhalten und so weiter. Und haben was Eigenes produziert und das macht Spaß. Da ist auch der Mitarbeiter, der auf Station ist, der tagtäglich mit Patienten umgeht, Wünsche entwickelt, aber auch sagt so, wie kann ich meine Position, meinen Berufsstand noch zeigen, was wir für eine gute Arbeit machen in jeglicher Berufsgruppe. Und das sind so Digitalisierungsprojekte als Tipp. Nehmt eure Mitarbeiter mit, nehmt eure Kollegen mit, fragt sie, da kommen unheimlich gute Informationen, guten Input für Maßnahmen, die dann auch aufgebaut werden können. Wir haben mit der App angefangen, und bauen sie immer weiter aus, haben da Verknüpfungen, Informationen und so weiter. Und das macht richtig Spaß. Und dann ist Digitalisierung auch im Arbeitsprozess mit dabei.
Naja, ein Punkt, der na klar wichtig ist, das ist ja, wenn wir über Gesundheitsdaten sprechen, ist eben halt Informationssicherheit und Datenschutz. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir hier machen müssen und den wir nochmal erwähnen müssen, weil das ist, hört sich immer alles so schön an. Wir digitalisieren, wir machen KI, wir werden besser, wir werden schneller. Aber auch die Patienten, auch die Klienten, die haben auch einen hohen Bedarf an Sicherheit ihrer Daten. Und ich glaube, wir müssen damit weiter vorangehen und diese Informationssicherheit ausbauen. Wir haben das hier bei uns in der Diakonie Nordfriesland ausgebaut. Wir haben eine eigene Informationssicherheitsbeauftragte, die eben halt neben dem Datenschutz, der Datenschutzbeauftragten, beide gemeinsam eben das Thema voranbringen und uns auch resilienter machen. Weil es einfach in der heutigen Zeit werden wir ja nahezu bombardiert mit Dingen im digitalen Umfeld, wo wir gar nicht mehr wissen, ist das noch echt, ist das richtig, ist die E-Mail wirklich vom Geschäftsführer und begeben wir uns da auf den richtigen Weg. Und daher ist auch dort das ein ganz wichtiger Prozess, den ich zum einen als Tipp vielleicht nochmal mit auf den Weg gebe, wobei ich sagen kann, eigentlich darf es kein Tipp sein, weil es schon Gesetz ist und jeder muss es umsetzen. Also den Schwerpunkt auf Informationssicherheit legen und den Datenschutz. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und wenn wir das alles miteinander verbinden, dann haben wir eine runde Sache und dann macht das auch Spaß und wir nehmen dann auch die Mitarbeiterinnen alle mit. Und nicht zuletzt, wir brauchen tolle Menschen im Unternehmen, die Bock und Spaß haben, die Dinge auch umzusetzen. Und zwei haben wir hier ja schon am Bildschirm, nämlich Holger Nidera und Frau Dr. Bauer, die mit total viel Spaß und Lust eben halt die unterschiedlichen Themen voranbringen. Und wenn man sowas nicht im Unternehmen hat, dann wird es eben halt auch schwierig. Also man muss auch diese Leute haben, die einfach das so super voranbringen. Und da mir auch hier mal in diese Runde nochmal vielen Dank für euch, dass ihr euch dafür so einsetzt, weil das ist ein Erfolgsgarant für die Digitalisierung. Ohne den geht's nicht.
Vielen lieben Dank, Frau Dr. Bauer, Herr Jürgensen und Herr Nidera, für Ihre Einblicke zum Thema Digitalisierung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Recruiting-Podcasts »Bis der Arzt kommt« angekommen. Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.